Man muss aber wirklich auch dazu sagen, dass andere Länder uns deutlich voraus sind. Da besteht die Möglichkeit, deine Drogen legal testen zu lassen und zu wissen, was ist die chemische Zusammensetzung.
Mutig hingehört, der Podcast von mir, Matthias Krause. Servus miteinander. Heute bin ich in Untermeitingen, im Jugendhaus in Untermeitingen und natürlich habe ich einen ganz, ganz spannenden Gesprächspartner, nämlich einen Sebastian Finkenberger, der unter anderem die mobile Kinder- und Jugendarbeit auf dem Lechfeld leitet. Servus Sebastian.
Hi, servus.
Schön, dass du dir Zeit nimmst, weil gerade, glaube ich, auch das Thema Jugendliche und Kinder ein ganz, ganz wichtiges in der Gesellschaft einnimmt. Darum, danke, dass du Zeit hast und als allererste Einstiegsfrage oder bevor wir zur Einstiegsfrage kommen, mal kurz eine Vorstellung von dir selber. Erzähl den Hörern mal, wer du bist und wie alt du bist und was du so tust.
Ja, gerne. Sebastian Finkenberger. Ich bin mittlerweile 32 Jahre alt. Arbeite seit Januar.
Hast dich gut gehalten.
Ja, super frisch. Dankeschön. Arbeite seit Januar 2018 jetzt hier auf dem Lechfeld, in den Lechfeldgemeinden Untermeitingen, Kloster Lechfeld, Graben und Obermeitingen, für die mobile Kinder- und Jugendarbeit. Das ist eine Stelle, die jetzt eben auch neu geschaffen wurde. Davor war es die klassische Streetwork-Stelle, hat sich etwas in den Aufgabenbereichen verschoben. Ich bin jetzt auch viel mehr in den Jugendhäusern tatsächlich tätig, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Genau. Ich bin Familienvater, ich habe eine einjährige Tochter, wohne in Stadtbergen und arbeite hier im südlichen Landkreis tatsächlich und bin sehr froh, dass du hier bist und freut mich, hier zu sein mit dir.
Ja, dass wir einfach mal ein bisschen dem Thema auch mehr Raum schaffen, natürlich, das muss heute unser Anspruch schon sein. Gut, jetzt natürlich brutal spannend, wie verschlägt es einen jungen Mann, einen jungen Menschen in die Kinder- und Jugendarbeit? Wo kam das her? War das eigentlich mal ein Plan von dir? Oder wie kam es dazu? Das ist die große Frage.
Die große spannende Frage. Ja, ich habe einen etwas anderen Weg eingeschlagen als viele meiner Kollegen. Ich bin kein studierter Sozialpädagoge. Ich habe Gymnasiallehramt studiert in Augsburg an der Uni mit den Fächern Geschichte, Deutsch, Sozialkunde.
Oh, das sind ja spannende
Fächer. Super spannende Fächer. Also wirklich, ich brenne für Geschichte, was die wenigsten verstehen können. War aber eigentlich schon mein Leben lang immer sozial sehr engagiert. Und es hat sich auch schon gegen Ende des Studiums tatsächlich abgezeichnet, dass ich doch eher in die soziale Arbeit gehen möchte. War aber dann mit dem Studium so weit fortgeschritten, dass ich das Studium noch durchgezogen habe. Habe dann als letztes tatsächlich in Günzburg unterrichtet und mich parallel dazu aber dann auf diese Stelle hier beworben, weil die eben, wie gesagt, neu geschaffen wurde. Und ich mich hier so ein bisschen tatsächlich ausleben konnte, der Stelle quasi eine Struktur geben, weil vorher war sie ja tatsächlich klassisch Streetwork, jetzt eben neu geschaffen und dann konnte ich der Stelle jetzt in den letzten Jahren so eine gewisse Struktur geben, wie sie denn tatsächlich hier aufs Lechfeld auch passt. Und das war so dieser ausschlaggebende Punkt tatsächlich, dass ich mitgeholfen habe, eine Stelle zu etablieren, wie ich sie für die kommunalen Bedürfnisse tatsächlich am sinnvollsten finde. Und das war so dieser spannende Punkt schlechthin. Jetzt bin ich ja seit Januar 2018 bin ich hier, also über 3 Jahre jetzt mittlerweile. Ich habe in den letzten 3 Jahren viele Fortbildungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen gemacht, habe mich jetzt in das Ganze rechtliche tatsächlich der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit richtig reingefuchst durch Fortbildungsmaßnahmen und ich fühle mich wohl und ich finde es ein wichtiges Themenfeld, ein wichtiges Aufgabenfeld, weil man mit Jugendarbeit im Regelfall eigentlich immer die Schule automatisch verbindet und die außerschulische Jugendarbeit ist so ein Punkt, was bei vielen tatsächlich nicht so auf Punkt ist, obwohl die ja wirklich facettenreich ist. Ich meine, okay. Man hat ja die offene Jugendarbeit in den Jugendhäusern, man hat die Gemeindejugendarbeit, wie es tatsächlich hier in Untermeitingen auch der Fall ist. Es gibt ja hier einen Gemeindejugendpfleger, dann gibt es die mobile Jugendarbeit, wie ich sie großteils tatsächlich mache, heißt sehr viel Streetwork immer noch, also viel aufsuchende Jugendsozialarbeit in den öffentlichen Räumen, dort eben einfach Jugendliche aufsuchen. Und das ist halt so das, was es für mich nach wie vor spannend macht, also mit meinen 32 Jahren auch. Es hält jung, wenn du einen Großteil deiner Lebenszeit mit jungen Menschen verbringst und das deine Arbeit ist, dann hält das jung.
Okay, ganz kurz. Klassisch heißt ja von vielen Älteren oft, die Jugend spricht ganz anders heutzutage. Hast du dir den Slang angewöhnt? Weißt du oft von, was die sagen wollen dir? Oder redest du mit denen normal wie wir?
Ich unterhalte mich tatsächlich mit, das ist das Interessante auch tatsächlich, wenn ich jetzt beispielsweise in einer Gemeinderatssitzung bin, das hast du sicherlich schon oft mitbekommen tatsächlich.
Ja, danke.
Wenn ich dort etwas präsentiere, dann merkt man mir tatsächlich durch meine Rhetorik, die ich im Studium einfach hatte, merkt man mir den Lehrer schon an. Wenn ich aber jetzt tatsächlich draußen bin.
Das kann ich bestätigen an der Stelle, das merkt man. Ja? Und das ist ja jetzt nicht gerade in dem Gremium, im Gemeinderat, Vortrag und so, das ist ja passend, das ist eine brutale Plattform. Ja? Okay, und dann
außerhalb? Genau, und dann außerhalb tatsächlich ist es auch wieder was anderes. Ich meine, ich rede jetzt mit dir hier in diesem
ganz normal,
in diesem Rahmen wieder ganz, ganz anders. Aber genauso rede ich auch mit den Jugendlichen wieder ganz anders, weil ich, und das ist auch ein großer Vorteil, den ich habe, ich spiele noch aktiv Fußball tatsächlich.
Okay.
Und mit meinen 32 Jahren bin ich halt tatsächlich einer von den alten Bären mit den ganzen Jungen. Ich habe sehr viel nicht nur in der Arbeit mit jungen Menschen zu tun und ich kriege halt vor allem durch die Arbeit mit, was junge Menschen beschäftigt, wie junge Menschen reden. Und diese Authentizität, die lege ich dann tatsächlich auch bei den Jugendlichen an den Tag.
Was sind denn solche vom Wortschatz, sage ich mal, Sätze, die oft fallen, wo jetzt eigentlich so unseren Zuhörern vielleicht nicht bewusst ist, so wie Digger, geh mal chillen oder was fällt dir denn spontan ein, was man jetzt sagen könnte, das ist jetzt das Wort, wo alle annehmen?
Interessante Frage. Also das wandelt sich tatsächlich alle paar Monate.
Okay.
Wandelt sich das. Jetzt hast du mich aber kalt erwischt.
Das ist gut, ja. Wir müssen da ja genau hinhören.
Was nach wie vor noch sehr viel tatsächlich ist, Richtung Brudi in die Richtung, dass sehr viel gerade im Freundeskreis familiär bezogen wird und man einfach seine Kumpels Bruder nennt, Bruti.
Und hat das Einflüsse von der Musik oder woher kommt das?
Das sind kulturelle Einflüsse, weil es tatsächlich gesamtgesellschaftlich, also nicht nur bei uns auf dem Lechfeld, ist es ja so, dass wir mittlerweile in einer Multikulti-Gesellschaft leben.
Ja, alles gut, genau.
Was ja auch eine tolle Sache ist, was auch einen Mehrwert hat. Man merkt es im Fußballverein. Und wir Deutschen sind jetzt vielleicht nicht gerade so bekannt dafür, dass wir derart familiär geprägt sind, wie es viele aus dem osteuropäischen Raum oder tatsächlich sogar noch östlicher. Mhm. Und das sind eben so vor allem diese kulturellen Einflüsse, die dann halt in dem Freundeskreis auch mitgehen, dass einfach viel familiär bezogen ist und dass viele mittlerweile ihre beste Freundin oder ihre Freundin schlechthin als auch die Jungs Schwester nennen und der Freundeskreis als Familie betrachtet wird. Aber natürlich spielt die Musik auch eine große Rolle.
Also ich denke natürlich dran, Rap in die Richtung, Hip-Hop, da kommen halt diese Einflüsse oft rüber, was man hört, ja, was man klar auch hört im Radio, in Spotify, wie auch immer, auf allen Kanälen. Und ich denke, dass es schon mitprägend ist. Ja. Kommen wir aber zurück zur Jugendarbeit. Ja. Wenn man unsere Hörer da draußen, Hörerinnen, wenn man da fragt, was ist ein Streetworker? Und was ist der, ja, dann denken die wahrscheinlich an ein Bild, wo jemand wirklich mit Jugendlichen halt irgendwo chillt. Ja. Was würdest du in wenigen Sätzen erklärt, das Bild quasi aufmachen, was steckt wirklich dahinter?
In wenigen Sätzen?
Ja, genau.
Ich würde es tatsächlich so sagen, dass Streetwork ist die niedrigschwelligste Hilfestation, die unsere Gesellschaft den jungen Menschen bietet, weil junge Menschen nicht irgendwo hin müssen, um sich Hilfe zu suchen, sondern ich ja mich in ihren Lebensraum begebe. Ich als Gast in ihr Wohnzimmer quasi komme, wenn sie sich draußen aufhalten, mich mit ihnen unterhalte und durch diese hoffentlich erfolgreichen Erstkontakte einfach so mit der Zeit eine Beziehung zu diesen jungen Menschen aufbaue, damit diese, also durch diese Beziehung tatsächlich die mich als Hilfe, als Ressource nutzen.
Wirklich eine interessante Frage ist mir jetzt gerade aufgekommen. Entstehen da dann auch Beziehungen oder Freundschaften für dich oder siehst du das wirklich rein beruflich?
Ich betrachte das rein beruflich, allein schon aus dem Grund, weil ich ja tatsächlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, Einzelfallhilfen habe, wo ich einfach mal beim Bewerbungsschreiben helfe oder den Prozess der Jobsuche begleite, sondern tatsächlich auch Jugendliche, junge Erwachsene betreue, bei denen es katastrophale Lebensverhältnisse sind, wo echt schlimme Dinge auch passieren. Und man muss sich da so diese berufliche Distanz tatsächlich aufbauen. Aber, und das ist ganz wichtig, ich baue diese Distanz auf und ich weiß für mich, dass das meine Arbeit ist. Aber ich gebe meinen Klientinnen und Klienten trotzdem das Gefühl, dass das mehr ist als ein
dass Verhältnis. Dass du ihr Bruder bist.
Nein, ja, tatsächlich, dass das mehr als ein Verhältnis ist, wie jetzt beispielsweise man zu seinem Klassenlehrer hat. Mhm. Und ich habe das jetzt gestern, ich war jetzt 5 Wochen eben in Elternzeit, ich war die letzten 5 Wochen nicht
im Dienst. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal.
Vielen Dank, vielen Dank. Und ich habe es gestern wieder gemerkt, also ich war sehr viel am Telefon gestern, also wir haben gestern ja auch telefoniert.
Definitiv.
Und ich habe gestern auch eine knappe Stunde mit einem jungen Erwachsenen telefoniert, der gesagt hat, boah, schön, dass du wieder da bist. Das kam mir jetzt vor wie 4 Jahre, dass du nicht da warst. Es ist so viel passiert in diesen 5 Wochen. Ich hätte dir gerne so viel erzählt, Positives wie Negatives. Und das zeigt halt so, die sehen mich nicht nur so als mobiler, rumlaufende Hilfestation.
Ja, sondern du wirst gebraucht. Auch sondern, als, sag ich mal, auch um Erfahrungen oder auch, die, sag ich mal, seelische Entlastung zu schaffen. So hört sich's jetzt blöd an, aber es ist eigentlich ein Gesprächspartner auch, wo man sagen kann, okay, da kann mit Rat, mit Tat, aber auch mit Sorgen und Kummer zu jemandem kommen. So habe ich es jetzt aufgenommen.
Genau, und so ist es tatsächlich auch. Und das ist ja das Interessante an meinem Job. Der beinhaltet ja so viele einzelne Jobs tatsächlich. Ich bin Anwalt, ja, Anwaltschaft der Jugend, ich bin Sprachrohr der Jugend, weil ich ihre Interessen halt versuche an die Kommunen weiterzugeben.
Ja, Gemeinderat, Kreistag, egal wo, ja.
Ja, ich bin einfach alles quasi. Ich bin eine wichtige Bezugsperson. Ich leiste Hilfe in allen Fragen. Ich gebe eigene Erfahrungen auch wieder und das ist auch was ich ganz wichtig finde. Wenn jetzt ein Jugendlicher mit mir über bestimmte Themen sprechen möchte, dann schaue ich immer, welche Erfahrungswerte habe ich selber in dem Thema und wie authentisch kann ich Hilfe vermitteln, ohne dass diese Person dann automatisch gleich hier diesen Hilfedeckmantel sieht, sondern tatsächlich im Kontaktgespräch, im Beziehungsgespräch einfach so diese Hilfe einfließen lassen kann.
Ist es generell leichter geworden, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und denke, wirklich die Schulzeit, sag ich mal, in meine Jugend zurückdenken und denken, da kommt ein Streetworker, dann hat man da erstmal so ein paar Vorurteile gehabt und hat gedacht, was will der jetzt? Will der uns jetzt kontrollieren? Will der jetzt aufpassen auf uns, dass wir nichts Illegales tun, dass man kein Bier trinkt, keine Zigarette raucht, was ist? Ist das nach wie vor ein Thema?
Das kommt ganz drauf an. Also man muss jetzt tatsächlich sagen, dass sich dieses Arbeitsfeld sehr etabliert hat. Mhm. Also auch bei uns im Landkreis in Augsburg, aber auch in der Stadt Augsburg extremst etabliert hat. Es werden immer mehr Stellen für Streetwork geschaffen. Aber es stimmt schon. Nicht jeder Erstkontakt, den ich zu Gruppen habe, wenn ich sie das erste Mal aufsuche, ohne sie tatsächlich zu kennen, ist erfolgreich. Also viele kriegen dann erstmal Angst vielleicht in dem Moment, wenn sie mich nicht kennen und von mir nichts gehört haben, weil sie denken, oh, warum kommt da jetzt ein Erwachsener auf uns zu und was möchte der von uns? Ich meine, das ist auch gerade, ich treffe auch Mädelsgruppen an, wenn ich diese Mädelsgruppen das erste Mal quasi im öffentlichen Raum antreffe und quasi einen erfolgreichen Erstkontakt in die Wege leiten will, dann ist das für viele Mädels vielleicht in dem ersten Moment auch so, hey, da kommt ein erwachsener Mann auf uns zu, müssen wir uns Gedanken machen. Mhm. Aber das ist, also du kennst mich, ich meine relativ schnell, ich bin ein offener Mensch und ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich bei den meisten, also wirklich bei den meisten jungen Menschen, die noch nichts von mir gehört haben vorher und die ich das erste Mal aufgesucht habe, dahingehend das so erfolgreich war, dass es beim zweiten Mal schon immer so, hi Sebastian, wie geht's dir?
Und man merkt vielleicht, woran man ist, sage ich jetzt als neutrale Person. Ich glaube, das macht viel mit Empathie auch zu tun. Ja, wie bringt man das auch rüber? Und auch in dem Gespräch jetzt bisher, man merkt, das ist nicht nur ein Beruf für dich, sondern eher eine Berufung. Ja. Also du brennst ja letztlich davor. Klar. Es ist brutal und das ist ja eine Freude. Also als betreffender Gemeinderat kann ich nur sagen, wir brauchen diese Stelle, wir brauchen diesen Kontakt, weil es ist nicht so, dass wir Misstrauen hätten, dass unsere Jugend nur irgendwelche Dinge anstellt. Aber trotzdem, es gibt halt, da kannst du wahrscheinlich ganz, ganz viele Stories berichten, wo halt die familiären Verhältnisse schwierig sind,
ja.
Und wo man sagen muss, oh Gott, Da ist Hilfe wirklich erwünscht. Vielleicht auch, weil es heißt auch ja, mutig hingehört, darum wirklich erlaubt mir die Frage, hast du ein Beispiel, wo man sagt, boah, das ist heftig, das war für dich ein heftiges oder dein heftigstes Erlebnis bisher?
Ja, also ganz neutral. Ganz neutral, natürlich ohne namentliche Nennung etc. oder sonst was, aber ich hatte letztes Jahr tatsächlich den Fall, dass von einem Jugendlichen, mit dem ich sehr viel zu tun habe tatsächlich, der mich als Stütze für viele Bereiche tatsächlich schon relativ früh, also den kenne ich jetzt dann seit 3 Jahren dann auch bald, sehr früh als Stütze gesehen hat und als Bezugsperson, der man sich auch anvertrauen kann, der man auch einfach mal positive Dinge anvertraut. Mhm. Da war es in der Familie letztes Jahr so ein leichter Knackpunkt, weil
Okay, jetzt klingen die Kirchglocken.
Macht nichts. Das ist unser Leben hier im Jugendhaus. Wir sind direkt neben dem Rathaus. genau, und da war es halt ein relativ knackiger Fall, dass die Oma Suizid begangen hat.
Okay.
Und dieser Jugendliche sehr aufgelöst war und wirklich richtig fertig war. Und das sind so Dinge, die berufliche Distanz hin oder her, solche Dinge nehmen dich einfach mit. Und das war zu einem Zeitpunkt, als Corona schon lief und der erste Lockdown schon lief und man ja alle noch nicht gewusst hat, wie geht man jetzt mit der ganzen Situation mit Corona und so um, ja. Und auch in der Arbeit tatsächlich bei uns in der Sozialarbeit noch nicht geklärt war, wie dürfen wir weiterhin in Kontakt mit unseren jungen Menschen sein? Wie können wir weiterhin als Hilfe da sein? War alles nicht so geklärt zu dem Zeitpunkt und da setzt du trotzdem halt alle Hebel in Bewegung, um dieser Person zu helfen, weil das ist einfach und da ist berufliche Distanz hin oder her, das ist tatsächlich ein Fall, den ich mit nach Hause genommen habe, der mich beschäftigt hat.
Redest du dann, wenn du ja die ein oder anderen Fall auch hast, mit deiner Frau dann darüber oder hast du da Bezugspersonen, wo du dann sagst, ich muss das auch wieder abladen? Gibt es sowas?
Das ist elementar wichtig, weil wenn du jetzt an Arbeitsschutz denkst, dann denkst du immer automatisch dran, dass du vielleicht, wenn du eine Kiste hochhebst, nicht den Katzenbuckel machst oder sowas. Aber bei uns im Arbeitsfeld gehört halt einfach zur Arbeitssicherheit auch die psychische Gesundheit ganz zentral dazu. Und du musst dich austauschen, das heißt, ich bin sehr viel in Austauschtreffen, sei es jetzt Lechfeld-Team mit den Kollegen in Graben unter Meitingen, sei es aber auch Streetwork-Team mit der ganzen Region und mit der ganzen Stadt Augsburg, wo man auch tatsächlich wirklich seinen emotionalen Ballast durch Gespräche auch abladen kann. Natürlich spreche ich auch viel mit meiner Frau, weil das einfach meine Bezugsperson schlechthin ist.
Natürlich.
Und wenn ich es als tatsächlich essentiell betrachte, ihr gewisse Dinge anzuvertrauen, ohne dass ich sie damit jetzt tatsächlich dann auch noch vielleicht belaste. Dann spreche ich schon mit ihr drüber, ohne namentliche Nennung, ohne irgendwas, ohne, ich meine, sie kennt ja hier von meinen Klientinnen und Klienten sowieso niemanden. Ja. Von daher kann ich so
wenn die merkt ja, wenn du heimkommst und bist dann schlecht drauf oder war was. Und da ist, glaube ich, echt offen die beste Möglichkeit, einfach offen zu sprechen. Ja, es war das und das. Muss ich mir Gedanken machen oder so. Man merkt es ja. Klar, man kann da nicht diesen Break, den du zwar anscheinend sehr gut hinkriegst, beruflich, privat, der ist da, aber man bringt ihn wahrscheinlich nie 1:1 gleich hin mit, ich spüre die Haustür auf und gehe rein.
Ja, das ist auch nicht leicht, diesen Break hinzukriegen. Ich habe ganz viele Kollegen tatsächlich und Kolleginnen, die tun sich schwer. Also die nehmen sehr viel der Arbeit quasi mit nach Hause. Und du merkst dann aber halt auch irgendwann, dass sie an den Punkt gelangen, wo das mit der Gesundheit dann, wo du dir als Kollege schon denkst, okay, da ist die Gesundheit schon angeknackst. Es ist nicht leicht. Das war für mich ein Lernprozess. Also es hat für mich, über ein Jahr habe ich gebraucht, um hier so diese berufliche Distanz, die schon wichtig ist, aufzubauen. Aber dann kommt, wie gerade geschildert, es kommt immer mal wieder zu irgendeiner Situation. Die nimmst du zwangsläufig. Wir sind Menschen. Wir sind keine kalten Roboter. Wir nehmen diese Dinge mit und dann ist es wichtig, mit jemandem zu sprechen.
Okay. Also danke erstmal für die Einschätzung und auch da die brutale Ehrlichkeit raus. Was mich jetzt interessiert, da das ja in deine Tätigkeiten auch oft mit Hobbys von Kindern, Jugendlichen zu tun hat, hast du dann selber, also wir haben vorhin gehört, du spielst Fußball, hast du dann selber noch Lust auf ein Hobby auszuführen, weil du ja vielleicht auch mit Gruppen im Hobby dann von anderen dich bewegst? Also das ist wirklich die Frage, also was magst du privat als Hobby? Gibt's das oder ist es dann stumpf auf der Couch liegen.
Wie privat irgendwas, ich habe doch keine Zeit, nein. Tatsächlich, ich mache sehr viel noch, also wie vorhin angeklungen, ich spiele noch Fußball.
Okay, wo?
In der Hut 5-6, Augsburg-Rixhaver.
Okay.
Nein, tatsächlich, das musste ich jetzt einfließen lassen, selber betitelt als Hut 5-6, genau, ich spiele beim TSV Augsburg-Rixhaver.
Okay.
Hat mich ein Kumpel überredet, vielleicht meine letzten Dienstjahre des Fußballs vielleicht noch hinzuhängen. Aber aktuell ist ja eh nicht viel mit Fußball. Nee. Genau, ich gehe sehr viel laufen, auch noch, weil das einfach auch so für mich die Möglichkeit ist, abzuschalten. Jetzt seit einem Jahr Vater, natürlich sehr viel mit Frau und Kind unterwegs. Wir sind eine sehr aktive Familie, wir sind draußen sehr viel, wir gehen viel im Wald spazieren. Und das ist auch noch ein zentraler Punkt. Und ich koche wahnsinnig gerne. Das ist
okay, Lieblingsgericht?
Mein eigenes Lieblingsgericht, ja. Zwiebelrostbraten.
Oh, okay, hätte ich jetzt alles drauf.
Kann ich selber natürlich nicht ansatzweise so gut zubereiten, aber ist tatsächlich so dieses klassische Gericht, das ich immer wieder esse beim Essen gehen.
Okay, eine kurze Frage müssen wir auch stellen und wir wollen da nicht einen intensiven Ausflug machen, aber das ist halt Corona. Ja, es begleitet uns jetzt 1 bis 2 Jahre mittlerweile schon. Deine Einschätzung und auch deine Hoffnungen für die Zukunft an der Stelle?
Meine Einschätzungen. Ich fange mal mit der Hoffnung an, dass wir mit was Positivem beginnen tatsächlich. Meine Hoffnung ist, und es schreitet ja voran, dass zunehmend, dass es mit dem Impfen jetzt, dass die Impfthematik zunimmt, dass sich das Ganze beschleunigt und dass man so einfach möglichst schnell zu einer gewissen Herdenimmunität kommt, die auch für unser Arbeitsfeld elementar ist. Ja. Das ist so diese große Hoffnung. Was ich jetzt aber anführen muss, Corona-bedingt in der Jugendarbeit, ist natürlich auch katastrophal. Wie wir jetzt hier in unserem Gespräch festgestellt, von dir sicherlich, ist die Beziehungsarbeit das A und O mit den Jugendlichen. Weil nur wenn du eine Beziehung zu diesen Jugendlichen hast, dann kannst du ihnen Hilfe anbieten.
Ja, und wie will man Beziehungen halt schaffen, wenn man sich nicht treffen darf?
Genau, und wie kannst du diese Beziehung aufrechterhalten, ohne eben tatsächlich in Kontakt treten zu können? Weil das Problem an der Geschichte ist, die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die haben die Corona-Maßnahmen schon verinnerlicht und die haben sich dann über einen sehr langen Zeitraum nicht mehr in Gruppen draußen getroffen. Ja. Aber jetzt geht das Ganze jetzt schon sehr, sehr lange und man merkt so, dass diese Hufe scharren. Und
also wir können ja offen reden, diese scheißegal ein oder Mentalität.
Die gesamtgesellschaftlich, auf wirklich alle Altersschichten bei uns in der Gesellschaft jetzt so diese Mentalität, jetzt reicht's langsam. Und das Problem an der Geschichte ist, es war lange Zeit nicht geklärt, wie darf ich aufsuchen, wen darf ich aufsuchen, wie kann Jugendarbeit stattfinden. Ich habe ganz viele Jugendliche, jungen Erwachsene Kontakte, die erreiche ich über Telefon, die erreiche ich über WhatsApp, die überreiche ich über Insta, über die sozialen Kanäle. Das ist
trotzdem was anderes.
Das ist was anderes, aber so schaffe ich es trotzdem, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Okay. Aber ich habe ganz viele Jugendliche und junge Erwachsene, die erreiche ich nur durch die Streetwork. Von denen weiß ich keinen richtigen Namen, ich weiß nicht, wie alt, ich weiß nicht, wo sie wohnen, ich habe keine Kontaktdaten. Und die erreiche ich nur über die Streetwork, indem ich sie an ihren Plätzen aufsuche und mit denen spreche. Und diese Beziehungen, die sind zerbrochen. Ja. Und ob du die Beziehung wieder aufrechterhalten kannst, wenn es denn wieder geht,
aufbauen
das weißt du nicht. Und eine zerbrochene Beziehung ist ja nicht einfach nur diese zerbrochene Beziehung zu diesen jungen Menschen, sondern das heißt im weiteren Sinne, dass die dich nicht mehr als Hilfe nutzen. Und wenn die dich nicht mehr als Hilfe nutzen, weißt du nicht, ob sie andere Hilfeinstanzen nutzen. Und das ist halt so dieser Rattenschwanz, der sich nach sich zieht.
Ein letzter Punkt noch oder eine große Frage auch, weil das ja immer mal wieder auch mit Jugendlichen in Zusammenhang steht, ist das Thema allgemein Drogen. Ist das so noch ein Thema wie vor 10, 15 Jahren? So wirklich so ein detailliertes, dass man sagen muss, okay, viele Jugendliche probieren das mit aus. Oder es gab ja auch hier in der Region, da hatten wir vor 15, 20 Jahren wirkliche Probleme, ja, Problemstellungen dazu. Die sind Gott sei Dank heute nicht mehr so. Also die Zahlen und Fakten kennen wir schon. Aber sind Drogen noch ein Thema?
Interessante Frage. Ich habe vor kurzem auch ein Online-Seminar dazu besucht. Ah, cool. Das war echt ziemlich geil. Es war ziemlich geil, ein ziemlich cooler Referent. Thema Pillen, Pulver, Pilze und das Betäubungsmittelgesetz. Aber auch abgesehen davon, Drogen, nach wie vor eine Thematik, aber überall. Was man an diesem Punkt oftmals vergisst, ist, dass die meisten, also dass natürlich Alkohol und Zigaretten auch Drogen sind. Und das, das vergisst man an diesem Punkt oft, weil die meisten Erfahrungen oder bei den meisten Leuten beginnen Erfahrungen mit Drogen, mit Zigaretten und Alkohol. Und das vergisst man oft. Aber wenn wir jetzt mal an die illegalen Drogen denken, diese Szene wandelt sich auch. Was ich jetzt erkennen kann und was ich als positiv betrachte, ist, dass diese Kräutermischungen und Badesalz-Szene, die sich vor 5, 6, 7 Jahren mal gebildet hatte, dass das extrem abgeflacht hat. Und das betrachte ich als was Positives, weil diese ganzen Kräutermischungen, diese synthetischen Zusammensetzungen, du wusstest ja nie, wie gefährlich ist das. Und viele Konsumenten sind tatsächlich auf das normale Gras, Marihuana, wieder zurückgegangen. Und da ist es weniger gefährlich als das Synthetische. Und jugendliche, junge Menschen sammeln ihre Erfahrungen in allen Bereichen. Und die sammeln sie auch im Bereich der Drogen, sei es legale oder illegale Drogen. Es ist nur wichtig, reflektiert damit umzugehen. Und das ist auch immer wieder das, was ich meinen jungen Menschen gegenüber zu verstehen gebe, dass es ja okay ist, seine Erfahrungen zu sammeln, aber dass man gewisse Dinge halt reflektieren muss. Mhm. Das ist halt wichtig für den kompletten weiteren Lebensweg.
Ja. Nee, also hat mich mega interessiert einfach, wie der Sachstand ist. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, offen damit umzugehen und es einfach auch offen und ehrlich zu kommunizieren. Ich glaube, das ist ein großer Baustein, um auch, ja, da sage ich mal, Präventionsarbeit leisten zu können, indem man einfach die Dinge offen anspricht.
Ja, genau, Prävention und dann halt im schlimmsten Falle halt Interventionsarbeit, wenn jemand tatsächlich eine Problematik in der Richtung hat. Man muss aber wirklich auch dazu sagen, dass andere Länder uns deutlich voraus sind. Wenn du jetzt dann in die Schweiz schaust oder auch nach Österreich jetzt, da besteht die Möglichkeit, deine Drogen legal testen zu lassen. Du kannst dann einen gewissen Anteil deines Pulvers beispielsweise, deiner Amphetamine, kannst du einfach testen lassen in einer Apotheke, um zu wissen, was ist die chemische Zusammensetzung. Das ist legal möglich, weil dann weißt du, ob du Scheiße in Anführungszeichen konsumierst oder halt Zeug, was für deinen Körper weniger gefährlich ist. Und bei uns ist das halt in Deutschland alles sehr restriktiv und vor allem in Bayern natürlich.
Also einfach aus deiner Sicht, es gibt hier wohl wirklich auch was, wo die Politik wahrscheinlich handeln könnte, wo sie helfen könnte oder unterstützen könnte mit einem größeren öffnenden Ohr.
Auf jeden Fall, weil wenn du tatsächlich die Möglichkeit hast, Drogen testen zu lassen, bevor du sie konsumierst und dann quasi schriftlich vorliegen hast, okay, da ist Rattengift oder irgendwas drin, dann entscheidest du wahrscheinlich oder überlegst du wahrscheinlich zweimal, ob du dir das jetzt reinpfeifst oder nicht. Und wenn du das aber nicht kannst, dann ist es gefährlich. Und das erklärt dann wiederum auch eine höhere Drogentotenzahl. Weil wenn du keine Möglichkeit hast, das zu testen, und wenn wir da jetzt im schlimmsten Fall an wirklich Junkies, an Abhängige denken, die hauen sich die Drogen rein, ohne sich Gedanken drüber zu machen, ob das jetzt tödlich sein könnte oder nicht. Und wenn die aber die Möglichkeit hätten, es testen zu lassen, dann hätten wir vermutlich weniger Drogentote. Und dann wäre die Thematik der Drogen auch wahrscheinlich weniger negativ behaftet, wie es ist.
Ja, nee, kann ich so, glaube ich, vollkommen unterschreiben. Wichtig ist natürlich, oder kann man an der Stelle sagen, wir wären beide glücklich oder alle wären glücklich, wenn keiner es konsumieren würde. Das kann man so mal hinstellen, ja, oder in den Raum nur stellen.
Das kannst du tatsächlich so in den Raum stellen, wobei das entwicklungspsychologisch betrachtet, Kinder oder Menschen sind seit frühester Kindheit sind Menschen rauschorientiert. Das erklärt auch, warum sich kleine Kinder zum Beispiel immer im Kreis drehen, also so wild im Kreis drehen, weil dieses wilde im Kreis drehen auch so ein Rauscherlebnis für kleine Kinder ist. Also wirklich, das ist kein Spaß. Da hatte ich auch einen interessanten Referenten mal auf einer Fortbildung. Wir sind entwicklungspsychologisch tatsächlich rauschorientierte Lebewesen. Und wenn der Konsum geregelt ist und man jetzt keine 9 Jahre alt ist und quasi mit der Spritze in der Hand auf dem Spielplatz sitzt, wenn der Konsum geregelt ist, dann spricht ja nichts dagegen, wenn man beispielsweise, weil man sehr viel Techno hört, auf einem Festival vielleicht mal was konsumiert. Weil ich meine, letztlich, das ist ja nichts anderes für diese Personengruppen wie die Feierabendhalbe für andere Personengruppen. Und
ich verstehe, was du sagen willst.
Ich mache da keinen Unterschied, weil Drogen sind Drogen, ob die jetzt legal sind oder illegal. Mhm. Also und das ist auch wichtig, dass ich da eben reflektiert mit den jungen Menschen drüber spreche und natürlich darauf hinweise, dass Drogen zum einen verboten sind und schädlich sind und weise auch immer wieder darauf hin, was die Nebenwirkungen sein können von bestimmten Drogen. Und wenn die Jugendlichen zu jung sind, wenn wir wirklich von Kindern sprechen, dann werde ich auch andere Schritte tatsächlich in die Wege leiten. Wenn ich dann mit denen merke, okay, das fruchtet nicht und ich erkenne da eine Gefahr, dann musst du sowieso anders handeln. Ja. Aber wenn jetzt irgendwelche, wenn du mit 16-Jährigen zu tun hast, die alle 4 Monate mal zu fünft einen Joint rauchen beispielsweise, dann ist das so eine Sache wie, dann sprichst du halt mit denen natürlich drüber und sagst, hey, ihr solltet halt aufpassen, ihr seid jung, ihr seid noch nicht ausgewachsen allein von eurem Kopf, von Körper her. Und dann weist du halt tatsächlich da eben auf Risiken eventuell hin.
Nee, definitiv hört sich auf jeden Fall sinnig an der Stelle. Dann ein Blick nur weiter noch gerichtet, beziehungsweise ja eher so als Statement von dir, wie würdest du noch definieren oder wie können Kinder, Jugendliche dich erreichen, außer wenn sie dich sehen? Gibt es irgendeine Plattform, wo man dich noch kontaktieren kann, wenn man das Bedürfnis hat, mit jemandem zu sprechen? Einfach, weil es ja heute doch der ein oder andere hören kann. Hier einfach nur so ein kleiner Aufruf zu dir.
Ein kleiner Aufruf. Wenn man mich aktuell weniger draußen sieht als früher, vor Corona mal, ist es aber trotzdem kein Act. Ich bin draußen unterwegs. Aber man erreicht mich natürlich über alle bekannten Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, WhatsApp, per Telefon. Ich habe ein Diensttelefon, worauf auch alles läuft. Meine Kontaktdaten findet man eigentlich überall, wo man hinschaut, sei es in Gemeindeblätter, sei es auf der Homepage, sei es wirklich in den Kanälen selber. Sebastian Lechfeld heiße ich meistens oder eben mobile Kinder- und Jugendarbeit Lechfeld. Da findet man mich, da kann man mich erreichen, wie man möchte. Oder mein Büro ist hier im Jugendhaus in Untermeitingen.
Perfekt.
Einfach vorbeikommen und klingeln und ich habe immer ein offenes Ohr.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die letzte Frage stelle ich ganz vielen meiner Gästen. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Star, eine Berühmtheit, einen Politiker in einem Vier-Augen-Gespräch gegenüber zu sitzen, ob er noch lebt oder verstorben ist, ganz egal, wer wäre es und warum?
Napoleon Bonaparte.
Okay, das kam schnell. Warum?
weil das tatsächlich einer der historischen Persönlichkeiten ist, die ich sehr bewundere. Liegt auch dran, dass ich sehr viel an der Uni tatsächlich über die Französische Revolution, über Napoleon selber.
Da kommt wieder der geschichtsinteressierte
genau,
Lehrer.
Genau, aber das ist, ja, tatsächlich, aber nicht nur deshalb, sondern ich habe, meine Masterarbeit hat sich auch tatsächlich ich habe zusätzlich noch einen Master gemacht, Master of Education, zusätzlich zu meinem Lehramtsstudium und da habe ich eine Masterarbeit geschrieben zu dem Verhältnis von Napoleon Bonaparte zu dem Freistaat Bayern, also zum heutigen Freistaat.
Okay, cool.
Ja, ist eine sehr geschichtlich betrachtet zwiespältige Persönlichkeit, aber durch diese intensive Arbeit über viele Monate hinweg, wo ich auch viele Autobiografien und alles gelesen habe, auch Autobiografien aus seiner Lebenszeit tatsächlich hin, ist das eine Persönlichkeit, mit der ich mich gerne mal unterhalten würde, weil das eine sehr interessante Persönlichkeit ist. Und weil man ihn tatsächlich, viele verkennen ihn oder nennen ihn halt den ersten Massenmörder, der neueren Geschichte oder der Neuzeit tatsächlich, aber es sind halt einfach auch so viele Aspekte, die ihn positiv erscheinen lassen. Er hat sehr viel Demokratisches auf den Weg gebracht und er hat sehr viel er war ein sehr familiärer Mensch und das sind so diese Dinge, die ich jetzt durch das Studium, durch die Beschäftigung mit ihm gelernt habe und weil du sagst, die Antwort kam schnell, ich habe mir die Frage selber mal tatsächlich vor kurzem nicht, habe ich mir cool, die Frage gestellt, tatsächlich wen ich persönlich gerne mal treffen wollen würde. Wenn du jetzt Jugendliche fragen würdest, dann wär's safe irgendein YouTuber.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Fußballer nicht mehr, aber safe irgendein YouTuber.
YouTuber oder Rapper. Ja, genau, wollte ich auch sagen.
Ja, weil wenn man in die deutschen Charts reinschaust, ich glaube 2/3 der Lieder sind mittlerweile Deutschrap-Lieder. Ja. Das ist echt krass.
Das stimmt, da hat sich die Zeit dann doch getan, in der wir aufgewachsen sind. Sebastian, vielen lieben Dank für das wirklich sympathische Gespräch, für den Austausch hier vor Ort in Untermeitingen. Mach bitte genau so weiter. Wir brauchen da ganz, ganz viele wie dich. Leistet wirklich einen sensationellen Beitrag für unsere Gesellschaft und natürlich für unsere Kinder und Jugendlichen. Darum vielen Dank, Servus miteinander und ciao.
Servus, ciao.